Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Wir melden uns völlig unverhofft aus der Sommerpause. Und ich darf euch begrüßen, ich, wie ihr wisst, Daniel Becker und tatsächlich wie jedes Mal mit mir verbunden, auch wenn heute vieles anders ist als bei einer regulären Folge, mit mir verbunden Benny Strucker. Hallo Benny.
Ja, hallo Daniel und natürlich hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Ja, man könnte sagen Schattenseiten ohne Skandale und Verbrechen im Sport, ja, heute. Stimmt. Heute mal für eine Mini-Folge.
Ja, willst du vielleicht kurz erklären, Benny, was wir vorhaben? Dann kann ich dann vielleicht gleich einen Satz dazu sagen, warum wir uns dazu entschieden haben, das jetzt zu machen.
Ja, genau. Wir haben uns vorgenommen, euch vielleicht eine Freude zu machen, hoffen wir zumindest, mit drei kleinen Mini-Sonderfolgen, die jeweils nur eine Top 3 beinhalten werden. Und nachdem wir ja die Top 3 80er, 90er, Nuller und 2010er unserer Lieblingssportler gemacht haben, in, ja, muss man ja schon sagen, über die letzten Monate hinweg, weil wir befinden uns ja mittlerweile im August, kommt das Ganze jetzt noch mal ein bisschen spezifisch und wird sich nur auf Sportlerinnen und Athletinnen beziehen. Das hat einen bestimmten Grund. Wir haben nämlich eine sehr lustige und auch richtig, richtig coole Mail bekommen, wie ich finde. Und ja, Daniel kann das vielleicht noch ein bisschen genauer erläutern jetzt.
Ja, wir haben uns sehr gefreut. Also weiterhin freuen wir uns ja sowieso darüber, dass ihr uns auch in der Sommerpause weiterschreibt, obwohl gerade keine neue Folge rauskommt. Aber es zeigt sich dann doch, dass viele auch noch Folgen irgendwie aufholen und so und sich dann bei uns melden. Das ist erstmal super cool. Ja, und dann hat sich Nicole bei uns gemeldet und hat sehr schön ihre E-Mail eingeleitet mit den Worten, dass sie uns unbedingt mitteilen müsse, obwohl das gar nicht ihre Art sei, dass sie unseren Podcast-Zitat gar nicht mal schlecht findet. Da haben wir erstmal schon mal ein bisschen geschmunzelt und dann hat sie das ausgeführt, dass das für sie als Berliner Schnauze, so sagt sie, mit die höchste Auszeichnung ist, das haben wir natürlich dann auch dann einzuordnen gelernt. Das war also wirklich sehr nett und sehr schöner Einstieg in diese Mail. Und abgesehen davon, dass wir uns freuen, dass wir mal wieder jemanden begeistern konnten für unseren Podcast, der jetzt oder die jetzt keine ausgemachte Sportfachfrau ist, wie sie selber sagt, hat Nicole uns auch etwas mit auf den Weg gegeben, worüber wir auch tatsächlich schon mal kurz gesprochen haben im Rahmen unserer Jahrzehnte-Bestenliste. Es geht nämlich tatsächlich darum, dass sehr, sehr wenig Frauen aufgetaucht sind in unserer Bestenliste. Und wir haben das ja, wie gesagt, schon mal, wir haben mal kurz ein bisschen darüber gesprochen, weil uns das ja eben auch aufgefallen ist. Also es ist nicht so, als wären gar keine Frauen da vertreten. Fakt ist aber auch, Benny und ich haben auch jetzt im Mini-Vorgespräch, das wir hatten vor diesem Podcast, mal ganz kurz darüber gesprochen, dass es einfach Fakt ist, dass wir in den Jahrzehnten, über die wir gesprochen haben, viel, viel mehr vom Männersport beeinflusst waren als von Frauensport. So, das muss man einfach so sagen und das muss man jetzt auch einfach so stehen lassen. So war das und alles andere wäre danach auch ja, Quatsch gewesen, dann einfach nur, um jetzt irgendwie zu sagen, wir wollen jetzt irgendwie einen prozentualen Anteil von Frauen da drin haben, Frauen damit aufzunehmen. Ihr habt unsere Top 3 besten Listen bekommen, so wie wir sie in den Jahrzehnten empfunden haben oder wie wir sie auch teilweise ja rückblickend empfinden. Und das heißt aber natürlich nicht, und deswegen war das jetzt der Anlass, dass wir nicht auch großartige Sportmomente erlebt haben in diesen Jahrzehnten, die mit Frauensport zu tun haben. Und dementsprechend haben wir gesagt, wisst ihr was, irgendwie ist das ein schöner Anlass und das ist auch ein schöner Hinweis und einfach auch eine Chance für uns, die Sommerpause für euch ein bisschen zu verkürzen. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen das jetzt. Wir nehmen in einem Rutsch auf die Top-3-Listen der 90er, Nuller und 10er Jahre und werden dann nachher drei einzelne kleine Folgen daraus schneiden. Nach unserer Vorrede wird die erste Folge jetzt wahrscheinlich schon mal ein bisschen länger. So, und dann gucken wir mal nachher, was dabei rauskommt. Also ihr seid es ja gewohnt und ab Oktober kriegt ihr das ja auch alles wieder so, wie ihr das kennt. Skandale, Verbrechen in Zusammenhang mit Sport. Aber ja, wir wissen wissen auch, dass die Sommerpause nicht allzu kurz ist und ja, in der Hoffnung, dass ihr euch darüber freut, legen wir los. Und nachdem ich jetzt so viel gequatscht habe mit dem Grund, erstmal nochmal vielen Dank, Nicole, das will ich dann doch nochmal sagen. Dir ist natürlich jetzt sozusagen auch diese erste Folge oder alle drei Folgen im Prinzip natürlich auch gewidmet. Und dann würde ich aber sagen, Benny, 90er Jahre, Platz 3, wenn du magst, leg gerne mal los.
Ja, mache ich sofort. Vielleicht von mir auch noch kurz einleitend. Das wird man auch, wenn man jetzt die drei Folgen hintereinander zum Beispiel hören würde oder so, wird man auch merken, bei mir ist tatsächlich, das ist mir allerdings auch erst im Nachhinein aufgefallen, ich habe da beim Erstellen der Listen gar nicht drüber nachgedacht, im Nachhinein ist mir jetzt aufgefallen, es gibt doch ziemliche Parallelen, was so die Sportarten angeht, was natürlich auch dafür spricht, was ich so die Jahre über verfolgt habe. Aber gut, gucken wir mal. Das wird sich natürlich nachher nochmal aufklären.
Mhm. Aber es ist krass, ganz kurz noch, ist krass, dass du das sagst, weil dann kann ich dazu auch was sagen. Denn mir ist aufgefallen, das wird dir und euch allen auch gleich auffallen. Also meine Listen der Männer waren also viel, viel ausgewogener, was die Sportarten angeht, als das die Frauenliste ist.
Genau, das meinte ich, ja.
Nee, also ich dachte, bei dir gibt es Parallelen. Gibt es bei dir Parallelen? So. Nee, bei mir gibt es eben kaum Parallelen, weil bei mir die Listen extrem Leichtathletik geprägt sind. Also so krass, wie es halt bei den Nullern, 90ern, also bei den anderen Top-3-Listen halt überhaupt nicht war, wo ich ja wirklich durch die Sportarten auch durch bin.
Ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Ich meine, innerhalb dieser Listen für die drei Folgen gibt es sehr viele Sportarten-Parallelen. Nicht im Vergleich zu den vorherigen Top-3-Listen. Now I get it. Da ist ja natürlich, da muss man natürlich sagen, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es halt auch einfach viele Sportarten intensiv verfolge, wo Frauen zumindest in den Klassen, die ich dann einfach gar keine Rolle spielen. In der MotoGP zum Beispiel sowas. Jetzt da ist ja gar keine Pilotin oder so dabei. Ne, das ist dann wahrscheinlich, wird das der Grund dafür sein, aber das wird sich, glaube ich, auch gleich noch ein bisschen erklären. Mensch, wir haben ein langes Vorgespräch,
bevor wir. Ja, nun, egal. Los. So, jetzt aber können wir ja los.
Als Schwadronierer sind wir ja sowieso bekannt. So, jetzt fange ich an. 90er Jahre, Platz 3, und ich habe mich entschieden für eine der besten Skirennfahrerin der 90er, vor allem der späten 90er, denn wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnert habe, habe ich tatsächlich auch, ich würde behaupten, in den 90ern, gerade in den späten 90ern, Ski Alpin auch so in der normalen Wintersportsaison tatsächlich häufiger verfolgt, als ich zum Beispiel in den letzten Jahren gemacht habe. Da war es eher sehr ausgesucht. Aber natürlich ist es bei mir auch immer olympialastig, was sowas angeht. Und ich habe mich entschieden auf Platz 3 für Hilde Gerg. Die wilde Hilde. Gold bei den Olympischen Spielen 1998, Bronze damals in der Kombination und wirklich in der zweiten Hälfte der 90er, also wirklich vor allem von 96 bis 99, absolute Weltspitze in dem gewesen, was sie so gemacht hat. Das ging ja auch im Super-G, da war sie ja auch super, super stark. Und für mich steht sie auch ein bisschen stellvertretend hier so für, das war ja auch eine tolle Generation, die damals die deutschen Damen im Ski Alpin hatten mit Katja Seitzinger, die ja schon mal in einer Top-3-Liste aufgetaucht
von Roland,
ist.
Von
Roland, genau. Aber auch Martina Ertl zum Beispiel war ja damals auch sehr populär und richtig gut dabei. Und die deutschen Damen waren damals wirklich herausragend in den 90ern und auch frühen 2000ern. Und ich habe da damals wirklich gerne die Rennen geguckt. Das kann ich wirklich so sagen, obwohl jetzt Wintersport, das wissen ja auch viele Hörerinnen und Hörer von uns, jetzt nicht irgendwie mein Steckenpferd ist, überhaupt nicht oder sowas, ne? Aber da muss ich wirklich sagen, Alpinen und so, das war schon, hat mir auch schon echt Spaß gemacht. Und Hilde Gerg, die ist mir wirklich echt im Gedächtnis geblieben. Auch so als im Nachhinein als sympathische TV-Expertin, hat ja auch viel fürs ZDF gemacht, was für mich jetzt auch nur so einen kleinen Bonus im Nachhinein bedeutet. Und von daher lande ich hier auf Platz 3.
Es gibt ja immer, oder bei einigen Sportlerinnen und Sportlern gibt es ja als Synonym immer bei Boris Becker, der war ja immer der Leimener, ne, zum Beispiel, ne? Und Hilde Gerg verbinde ich immer mit Lenggries. Lenggries ist, ich bin da mal durchgefahren, das ist ein absolutes Kaff, sorry, nach Lenggries, aber ihr wisst das selber. Und, aber ich habe auch sofort, ich wusste nicht, dass ich da durchfahre, bin da durchgefahren, habe Lenggries auf diesem Schild gelesen. Und habe auch sofort an Hilde Gerg gedacht. Also ist richtig krass verknüpft. Ja.
Ja, absolut.
Die Lenggrieserin. Ja, so, dein Platz 3, genau. Ja. Hilde Gerg. Mein Platz 3. Übrigens, das wollte ich noch fragen, ganz kurz noch. Ein Tipp, Benny. In allen Jahrzehnten jetzt, glaubst du, wir werden eine Überschneidung haben?
Ja, glaube ich schon.
Ja, glaubst du? Ah, interessant. Ich glaube nicht.
Ja, okay, du bist natürlich als Leichtathletik-Experte, ja, okay, ja, das könnte ein Problem sein. Naja, wir gucken mal.
Ja, komm, Leichtathletik ist auf jeden Fall jetzt schon mal das Stichwort. Wäre ja blöd, wenn ich jetzt das ankündige und nicht dann auch mit einer Leichtathletin einsteige und vielleicht wirklich auch eine kleine Überraschung auf meinem Platz 3, Sabine Braun. Siebenkämpferin in den 90er Jahren, immer unterm Radar, muss man sagen, in diesem Jahrzehnt, aus deutscher Sicht vor allem hinter den beiden Heikes, Heike Henkel, Heike Drechsler, die beiden Olympiasiegerinnen von 1992. Aber für mich als Fan der Leichtathletik, weiß ja jeder, aber für mich die ultimative Disziplin der Leichtathletik sind eben die 7- bzw. 10-Disziplinen, das ist der Mehrkampf. Und das ist das absolut Beste an der Leichtathletik, finde ich. Diese Vielseitigkeit, die die Athletinnen und Athleten da in den Takt legen müssen, ich liebe das einfach. Und aus der Sicht muss man eigentlich sagen, ist Sabine Braun, man hat viele Argumente dafür zu sagen, dass das die deutsche Leichtathletin der 90er Jahre ist. Ist nicht Olympiasiegerin geworden, das ist vielleicht der Punkt, der da gegenspricht. Das haben ja zum Beispiel die beiden Heikes geschafft. Aber Olympiabronze 1992 und zweimal Weltmeisterin im Siebenkampf. 1991 in Tokio, 1997 in Athen. Obwohl sie jetzt, Sabine Braun, auch der Leichtathletik schon erhalten geblieben ist, die war ganz lang, vielleicht macht sie das sogar immer noch, also seit ich jetzt nicht mehr in dem Feld da arbeite, habe ich das jetzt nicht mehr so genau verfolgt, aber sie war auf jeden Fall ganz, ganz lange Nachwuchstrainerin, auch in Wattenscheid 09, auch ihr alter Verein, und ist aber immer irgendwie unterrepräsentiert gewesen, auch nach ihrer Karriere, also jetzt keine, die ich zumindest jetzt als TV-Expertin irgendwie groß im Kopf hätte, sicherlich dann, weil man irgendwie, weiß ich nicht, jetzt die letzten Jahre war ja Caroline Schäfer so die beste deutsche Mehrkämpferin, da hat sicherlich Sabine Braun auch das ein oder andere Mal im Zuge von Großereignissen da ihre Einschätzung abgegeben und war auch dann teilweise mal vor Ort, ich erinnere mich auch, Berlin 2018 waren ja die ganzen alten Größen der Leichtathletik ja auch da, aber irgendwie ist das schade, weil die ist immer so ein bisschen, war immer so ein bisschen im Hintergrund, war jetzt auch keine, die da groß auf die Kacke gehauen hat oder so, aber war halt einfach eine Wahnsinnssportlerin. Also Mehrkampf, die Disziplin schlechthin, das Schwierigste, was man in der Leichtathletik überhaupt nur machen kann. Und sie war in der absoluten Weltspitze und hat die teilweise dominiert. Und dementsprechend für mich als großen Mehrkampf-Fan eine einfache Wahl. Platz 3, Sabine Braun.
Das wäre jetzt, da muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, kannte ich nicht. Also, ist kann natürlich klar meinem Leichtathletik-Unwissen geschuldet, aber klang auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Vita, auch wenn natürlich vielleicht der ganz große Wurf bei Olympia gefehlt hat, aber ich muss auch wirklich sagen, wenn ich so an Olympische Spiele denke und sowas, Siebenkampf, Zehnkampf, das finde ich schon wahnsinnig beeindruckend.
Ja, also nimm mal jetzt Frank Busemann als Beispiel. Frank Busemann kennt jeder, ne? Mhm. Der ist auch nicht Olympiasieger geworden. Der hat 96 Olympiasilber gewonnen, aber der ist eben auch heute extrem präsent, natürlich als der Leichtathletik-Experte der ARD. Also wenn man Leichtathletik schaut, dann kommt man an dem nicht vorbei. Und der ist natürlich auch einer, der das einfach auch gut kann, so der vor der Kamera einfach sehr gut sich da präsentieren kann. Also präsentieren jetzt gar nicht im negativen Sinne, er ist schon auch irgendwie, finde ich, authentisch. Und das fehlt halt auch, gerade jetzt in der Retrospektive, Sabine Braun ist halt irgendwo einfach so ein bisschen untergetaucht. Und dementsprechend ist, glaube ich, für diejenigen, die es jetzt in den 90ern nicht selber bewusst miterlebt haben, ist es halt ganz leicht oder ganz schwer, dass man die überhaupt im Kopf hat.
Ja, nee, das stimmt. Das spielt natürlich trotzdem auch eine große Rolle, ne? Also wie man dann noch medial, das ist ja in vielen Sportarten so, dass sich da Leute dann auch doch noch länger im Gedächtnis halten können, eben durch solche Auftritte. So, mein Platz 2, und ja, ich bin mit meinem Platz 2 wieder im Wintersport, muss ich sagen. Und das war wirklich, im Endeffekt keine leichte Entscheidung, da in das richtige Jahrzehnt zu gehen. Ich glaube, das alleine ist schon eigentlich ein guter Tipp. Um wen es da geht. Ich habe mich am Ende für die 90er entschieden, weil es wäre auch in den 2000ern problemlos möglich gewesen. Ich spreche von Claudia Pechstein. Also Eisschnelllauf sind wir hier. Ich habe sie in die 90er gepackt. Wir haben 5 olympische Goldmedaillen zwischen 94 und 2006. 94 Lillehammer, Nagano 98. 2002 hat sie dann ja in Salt Lake sogar doppelt abgeräumt. Man erinnert sich vielleicht auch, war ja auch damals ein gefundenes Fressen für den Boulevard, die große Rivalität mit Annie Friesinger. Habe ich jetzt auch noch mal tatsächlich in der kurzen Vorbereitung doch noch mal ein bisschen ein paar alte Artikel geöffnet. Eieiei. Ja, war schon auf jeden Fall sehr ordentlich. Und ja, Claudia Pechstein ist allerdings, das ist für mich, also ich habe sie immer gerne gesehen über die Jahre, und es ist halt einfach, die ist mir sofort in den Kopf gekommen, als ich an so eine Top 3 jetzt hier gedacht habe. Einfach aus dem einfachen Grund, dass sie ja im Prinzip schon die ganze Zeit, die ich in meinem Leben Sport verfolge, präsent ist. Und zwar bis heute im Endeffekt oder bis fast heute, stimmt, ja. Mit 8 olympischen Teilnahmen, ne? Und also mit 8 Teilnahmen bei Olympischen Winterspielen, so wäre es ja eigentlich richtig rum. Das ist natürlich deutscher Rekord, das ist gleichzeitig internationaler Rekord, gemeinsam mit Noriaki Kasai, dem ewigen Skispringer aus Japan. Und ich finde das wirklich absolut legendär. Also 8 Olympiateilnahmen, das ist an sich schon, selbst wenn man nie eine Medaille gewonnen hätte, hätte ich das schon beeindruckend gefunden. Und wenn ich mich jetzt auch an die letzten Spiele in Peking erinnere, mit 50 Jahren da noch dabei zu sein, auch wenn es dann natürlich nicht mehr für den ganz großen Wurf reicht, ich finde das wirklich irre. Und mir ist jetzt auch dann gerade so ein bisschen, das habe ich mir auch extra nochmal notiert, dass ich das eigentlich gerne sagen möchte, gleichzeitig so ein bisschen klar geworden, oder ja, ist schon ein bisschen traurig, wie ja die deutschen Damen auch beim Eisschnelllauf, was das mal für eine Macht war, natürlich auch noch mit Gunnar Niermann zum Beispiel. Und wenn man heute so guckt, ja, wie diese Zeit eigentlich vorbei ist, ne? Also ich habe nochmal geguckt, Michelle Uhrig, das ist jetzt der einzige Name, wo ich sagen konnte, der sagt mir noch was. Und dann ist halt Claudia Pechstein trotzdem jetzt immer noch international in den letzten Jahren die gewesen, die dann dabei gewesen ist. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schade, muss ich sagen, ne? Also dass sich das eigentlich, obwohl es ja mal so erfolgreich war, auf verschiedenen Distanzen, dass das so ein bisschen, ja, eingeschlafen ist. Ich kenne die Gründe natürlich überhaupt nicht, kann ich überhaupt nicht einschätzen, aber das ist mir ein bisschen aufgefallen, muss ich sagen.
Ja, interessanter Platz 2. Also mir wäre in den 90ern tatsächlich, sie war auch auf meiner Longlist sozusagen, also nicht Claudia Pechstein, sondern mir wäre für die 90er tatsächlich Gunda Niemann-Stirnemann eher eingefallen, weil ich die früher irgendwie cooler fand. Tatsächlich, was jetzt nicht ist halt einfach so, bei Claudia Pechstein darf man natürlich nicht außer Acht lassen, gar nicht wertend, sondern einfach diese ganze Doping-Posse hat natürlich ihre Karriere begleitet. Seit 10 Jahren ist es ja so, ist ja auch 2,5 Jahre gesperrt gewesen. Und ja, aber kämpft da ja auch, ja, soweit ich weiß, letzter Stand auch erfolgreich gegen an, führt das, glaube ich, irgendwie auf eine natürlich gegebene höhere Blutwerte zu. Boah, Leute, ihr merkt, ich schwimme gerade, aber so ungefähr ist das irgendwie langer Kampf, den sie da führt. Und aber auch, also tatsächlich, deswegen habe ich gerade gedacht, die wäre sogar theoretisch mal ein Fall für eine Folge. Weil entweder, wenn sich herausstellen würde, es war Doping auf jeden Fall dabei, dann ist es eine Folge. Aber wenn man bedenkt, dass sie zu Unrecht gesperrt worden war, wäre es auch wieder eine Folge. Also absolut, so muss man sagen. Absolut, ja. Wäre es vielleicht so oder so mal ein spannendes Thema. Aber ja, cooler Platz 2. Jetzt, wenn du meinen Platz 3 nicht auf dem Schirm hattest, mag es sein, dass es dir mit Platz 2 ähnlich geht, wobei ich nicht weiß, wie doll du Schwimmen verfolgt hast in deiner Sportvergangenheit. Auf Platz 2 Sandra Völker für mich. Also jeder oder jede hätte wahrscheinlich dann jetzt, wenn ich vom Schwimmen spreche, Franzi van Almsick erwartet. Ich finde die auch cool, ich fand die auch immer gut. Auch in den 90ern schon gut, aber ich hatte, es ist immer so, ich glaube, das haben ja ganz viele, immer so ein bisschen das Faible für die, die so leicht im Schatten stehen. Und Sandra Völker stand immer leicht im Schatten von Franzi van Almsick. Und wenn man das mal aus sportlicher Sicht betrachtet, muss man ehrlicherweise sagen, dass es nicht verdient war, dass sie im Schatten von Franzi van Almsick steht. Das hatte sicherlich in allererster Linie mal mediale Gründe, so würde ich das jetzt einfach mal sagen.
Ja, natürlich, klar.
Und überhaupt nicht sportliche Gründe. Und dies auch ehrlicherweise, muss ich aber auch sagen, gutes Beispiel dafür, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, ich habe immer oder längere Zeit mal, als wir mit unseren Top-3-Listen angefangen haben, gedacht, boah, wenn die dir nicht sofort einfallen, die Sportler, dann haben die in der Top-3-Liste nichts zu suchen. Und das habe ich so ein bisschen über die Zeit hinweg auch so ein bisschen revidiert, muss ich sagen. Und bei Sandra Völker ist echt ein gutes Beispiel, an die habe ich nicht sofort gedacht, aber habe nochmal so ein bisschen gekramt und habe auch einfach nochmal so ein bisschen rumgetippt, was war denn eigentlich nochmal so in den 90ern, als ich auf die gestoßen bin, war mir sofort klar, boah, ja, die muss rein, ich fand die früher super, aber die ist halt auch überhaupt nicht mehr präsent, ne? Ich meine, mich erinnern zu können, dass die irgendwann mal nochmal in den Medien war, weil sie echt irgendwie Schuldenprobleme, also richtig krasse Schulden hatte und erzählt hat, wie sie sich nachher da rausgekämpft hat, und die ist ja nicht mehr ansatzweise so präsent, wie jetzt halt Franzi van Almsick immer noch ist. ist, wenn es ums Schwimmen geht. Aber ich fand die früher super. Ich fand die auch immer extrem authentisch und eben, wie gesagt, ich meine, die war in der Königsdisziplin unterwegs, ne? Die ist 100 Meter Freistil geschwommen, Olympia Silber 1996, in der Staffel zusammen mit Van Almsick damals auch Silber geholt, 96, Bronze auch noch über 50 Meter Freistil, insgesamt dreimal Weltmeisterin geworden, auf Kurz- und auf Langbahn. Also da muss man sagen, in den 90ern eine der absoluten Top-Schwimmerinnen der Welt und das eben in einer der prestigeträchtigsten, auf einer der prestigeträchtigen Strecken, die es gibt mit dem 100 Meter Freistil und ja, 50 Meter halt auch die kurzen, die Sprintstrecken, ist halt auch einfach geiles Schwimmen, finde ich, werden immer meine Lieblingsstrecken bleiben. Und ja, so ein bisschen immer im Schatten von Van Almsick, aber für mich immer die, zu der ich gehalten habe. Mein Platz war Sandra Völker.
Ja, interessant. Also muss ich wirklich sagen, kenne ich, hat sofort Klick gemacht, als du es gesagt hast, aber meine Güte, ich würde wirklich schon sagen, jahrelang nicht mehr gehört. Mhm. Also genau das, was du gesagt hast, ich würde jetzt einfach mal spontan behaupten, das wird vielen Hörerinnen und Hörern ähnlich gehen, dass man da jetzt auch nochmal denkt, ach ja, so, das ist jetzt so ein Moment war das jetzt für mich. Ja, finde ich richtig cool. Auf jeden Fall. So, mein Platz 1 ist ein bisschen, ja, also es wäre unehrlich gewesen, ist es ein bisschen geschummelt, aber unsere 80er-Liste ist schon relativ lange her, deswegen gab es jetzt hier keine Diskussion. Also das wäre einfach völliger Blödsinn gewesen. Es ist Steffi Graf. Also es geht nicht anders. Wirklich, es geht, also für mich persönlich geht es nicht anders. Ich kann mich wirklich heute noch gut an Wimbledon-Übertragungen bei RTL erinnern. Also das muss mich irgendwie geprägt haben in den 90er Jahren. Da ist es ja mal eine Zeit lang im Free-TV gewesen. Das ist ja schon seit Jahren nicht mehr so. Ne, Sky hat das ja schon, boah, da müsste ich jetzt lügen, weiß ich nicht wie lange, aber schon sehr lange meiner Meinung nach. Aber die, also viele große Jahre, natürlich nicht in den 80ern, aber viele große Jahre mit Graf und Becker in den 90ern, wurde ja Wimbledon dann auch noch bei RTL übertragen und das war für mich wirklich, also das waren feste Termine in den in der Zeit damals im Sommer. Und selbst wenn man nur die 90er betrachtet bei Graf, sind es dann nochmal 5 Wimbledon-Siege. Und vor allen Dingen dieser, für mich persönlich, liegt vielleicht auch daran, dass man da jetzt schon ein bisschen älter war so, aber für mich ist der größte Sieg 99 French Open gegen Martina Hingis, dieses unglaublich legendäre Spiel, wo man übrigens, wenn man bei Google einfach nochmal Graf und Hingis eingibt, kommt direkt als Vorschlag Aufschlag von unten, vielleicht nochmal als Fun Fact nebenbei, bei den Vorschlägen dabei. Ja, also dieses Spiel, das habe ich noch dermaßen im Kopf, wirklich nach Satzrückstand, ne, diese Buhrufe gegen Hingis, die dann wirklich auf dem Platz überhaupt nichts so auf die Kette gebracht hat. Graf dreht dieses Spiel, der 22. und letzte Grand Slam-Sieg. Wie gesagt, also alles außer Steffi Graf wäre hier gelogen gewesen.
Gut, also ich habe es im Prinzip so ein bisschen so gemacht wie du mit Rossi. Also du hast ihn über alles gestellt in deiner Liste und hast dann drei andere genannt. Und im Prinzip habe ich es jetzt mit Steffi Graf auch so gehalten. Also ich habe mir jetzt notiert, ich wollte sie halt nicht nehmen, weil ich sie halt damals in unseren anderen Listen auch schon genommen habe. Wenn du so willst, würde in diesem Fall Sabine Braun rausfallen, die anderen beiden einen Platz nach hinten rücken. Und natürlich wäre Steffi Graf auch bei mir auf Platz 1. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass ich es nicht getan habe, denn es wird sehr kontrovers, denn mein Platz 1 ist tatsächlich Martina Hingis. So, denn ich bin immer, abgesehen davon, dass ich natürlich mich immer für Steffi Graf gefreut habe und natürlich in den direkten Duellen auch zu Steffi Graf gehalten habe, war ich immer so ein bisschen Martina Hingis-Fan. Ich finde, zum einen ist es erstmal immer geil, da sind wir uns, glaube ich, einig, so absolute Dominatoren im Sport brauchen immer richtig gute Herausforderer, damit das überhaupt das Salz in der Suppe ist. Und Martina Hingis war irgendwie im Alter von 16, 17 Jahren eine Herausforderin auf Augenhöhe. Und die haben ganz viele gehasst und das fand ich früher irgendwie auch ein bisschen cool. Also ich hatte echt was für die übrig und muss einfach sagen, als ich auch drüber nachgedacht habe, so habe ich gedacht, ja klar, in den entscheidenden Momenten habe ich nicht zu der gehalten, aber trotzdem hat die halt mein Tennisjahrzehnt, sage ich mal, in dieser Hinsicht bei den Frauen halt extrem geprägt. So, da kommt halt auch keine andere ran. Und wenn ich jetzt vergleiche, auch mit den anderen Sportarten, klar, Sabine Braun, Leichtathletik war vielleicht noch irgendwie ein bisschen mehr, aber trotzdem war die jetzt nicht für mich so emotional krass, wie ich jetzt dann bei manchen Tennismatches irgendwie dann doch involviert war. Und deswegen habe ich dann irgendwie schon gedacht, eigentlich wäre es richtig, die auf Platz 1 zu packen in diesem Jahrzehnt. Und dadurch habe ich es getan. Und wenn man sich dann nochmal durchliest, irgendwie als 16- oder beziehungsweise 17-Jährige, da hat die 1997 drei Grand Slam-Titel gewonnen. Und das ist halt schon krass. Und daher,
ja, keine Frage.
Ich fand die immer gut. So, und deswegen ist die mal Platz 1.
Also da muss ich wirklich sagen, das überrascht mich wirklich sehr.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Also habe ich einfach, wir hatten einfach, ich glaube, wir haben da einfach noch nie so richtig drüber gesprochen, dass ich das jetzt
nicht. Nee, wir haben schon, können. Ich glaube, wir haben Martina Hingis und Monika Seles schon ein paar Mal genannt, also Monika Seles sowieso in unserer Folge, aber ja, auch damals meine ich, als wir über Steffi Graf in den 90ern mal gesprochen haben, ist der Name zumindest mal gefallen. Ihr könnt das ja gerne nochmal nachhören, ich würde jetzt auch nicht drauf schwören, aber es kann durchaus sein, dass so ein Satz wie, ich fand Martina Hingis schon immer gut, von mir schon mal gefallen ist. Also es könnte sein, ja.
Kann sein. Ist mir dann auf jeden Fall nicht im Gedächtnis geblieben. Nee. Spannender Platz 1 auf jeden Fall. Also Tennis gegen Tennis. Also wir beenden die 90er-Liste quasi mit dem French Open-Finale von 99.
Ja, sozusagen. Ist eigentlich optimal, ne? Wir enden am Ende des Jahrzehnts. Super. Perfekt. Okay, ich sehe gerade, Benny, also zum einen, das interessiert euch alle, die jetzt zuhören, überhaupt nicht. Aber ich habe ein falsches Zoom-Meeting eingestellt und die verbleibende Zeit beträgt noch 8 Minuten. Das heißt, bevor wir in die Nuller gehen, müssen wir noch kurz einen neuen Call starten. Kann euch egal sein. Ihr hört nächste Woche den zweiten Teil, die Nullerjahre unserer Top-3-Liste der Frauen. Und ja, ich hoffe zumindest, dass sich das jetzt hier als gute Entscheidung herausgestellt hat und ihr euch gefreut habt. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.